Hallo und herzlich willkommen zum Strong Rebels Podcast. Mein Name ist Anne, ich bin Gesundheits- und Fitnesscoach.
Und mein Name ist Sarina und ich bin Ernährungs- und Lifestyle-Coach.
In unserem Podcast dreht sich alles darum, wie ihr ein möglichst unabhängiges, eigenverantwortliches und gesundes Leben führt. Dabei beleuchten wir auf unterhaltsame und undogmatische Art verschiedene Themen wie Sport, Ernährung, Biohacking, Mindset und alles, was zu einem gesunden Lifestyle dazugehört.
Als kleine Information vorab möchten wir euch mitgeben, dass unser Podcast keinen Arztbesuch ersetzt. Alles, was hier angesprochen wird, dient daher lediglich der Wissensvermittlung. Und jetzt habt viel Spaß bei der heutigen Folge.
Werbung! Meine Lieben, es ist soweit. Wir haben tolle Neuigkeiten für euch. Sarina, möchtest du die frohe Botschaft verkünden?
Ja, wir haben es endlich geschafft. Es gibt jetzt auch Merchandise von uns. Das heißt, ihr könnt ab jetzt ein Teil unserer Community sein und das auch nach außen symbolisieren. Und Anne, was haben wir für Produkte erschaffen?
Ja, unter anderem T-Shirts, Pullover, Zip-Hoodies, eine Trinkflasche, die mein absoluter Favorit ist, ein Hundebandana für euren Vierbeiner.
Und was ist mit dem Einkaufsshopper? Mein absolutes Lieblingsteil.
Den habe ich fast vergessen, den liebe ich auch total. Und ja, da könnt ihr im Endeffekt beim Einkaufen, beim Joggen, beim Spazierengehen, beim Sport zeigen, dass ihr Teil der Strong Rebels Community seid und habt auch wirklich qualitativ hochwertige Produkte, denn wir haben bei der Auswahl der zu bedruckenden Produkte darauf geachtet, dass sie eine gute Qualität haben und möglichst organic sind.
Den Link zum Shop, den findet ihr unten in den Shownotes und natürlich verraten wir euch auch gerne jederzeit, wenn ihr uns eine Nachricht schreibt, wo ihr die tollen Produkte bekommt. Wir würden uns freuen, wenn ihr unsere Arbeit damit unterstützt, ein wenig auch die Arbeit hier im Podcast, da wir ja ansonsten alles unentgeltlich machen und ganz davon ab, die Message nach außen tragt, in die Welt ein Strong Rebel zu sein. Und wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns Fotos schickt davon, wenn ihr uns verlinkt, wie ihr die Sachen tragt, bei euch habt. Und ich kann euch sagen, ihr seid im Gym, im Supermarkt und auf der Straße ein absoluter Hingucker damit.
Werbung Ende.
Herzlich willkommen zurück zum Strong Rebels Podcast. Heute
Guten Tag.
Wieder mit, genau, Anne, sie nimmt es schon vorweg. Und mir, Sarina. Und heute wollen wir mal ganz gerne mit euch über Organentfernung sprechen. Kann das weg? Brauchen wir das noch? Was passiert, wenn man einzelne Organe entfernt? Anne, was ist deine Meinung zu dem Thema?
Also, ich bin der Überzeugung, dass alles, was in unserem Körper drin ist, irgendwie noch eine Funktion hat, haben sollte oder irgendeinen Grund hat, warum es da ist. Und wir deswegen immer daran denken dürfen, dass sobald wir etwas entfernen, ein anderes Organ die Aufgaben übernehmen muss, quasi was das Organ, was wir dann entfernt haben, nicht mehr leisten kann. Oder dass wir gesundheitliche Einschränkungen bekommen, weil einfach irgendwas nicht mehr so funktioniert, weil diese Funktion komplett vielleicht auch wegfällt. Und natürlich gibt es viele Kompensationsmechanismen in unserem Körper. Unser Körper ist so intelligent, Leute, das glaubt ihr gar nicht. Werdet ihr nach der Folge nochmal merken. Aber er kämpft natürlich dann mehr. Wir gehen jetzt gleich mal auf ein paar Organe oder Körperteile ein. Wir sprechen jetzt nicht über unsere Extremitäten. Also natürlich, dass wenn wir jetzt einen Arm oder ein Bein nicht mehr haben, wissen wir natürlich, dass unser ganzer Körper nicht mehr so, also ne, wir sind natürlich motorisch nicht so in der Lage, richtig, ne, also unsere Statik kann nicht mehr aufrechterhalten werden. Wenn wir jetzt davon reden, dass irgendwie eine Bandscheibe entfernt wurde, das hat ja auch alles immer irgendwie
Auswirkungen.
Darum geht's jetzt nicht, können wir gerne auch mal in einer anderen Folge behandeln, aber gut, wenn ich jetzt nur noch ein Bein habe, ist es logisch, dass ich eine Prothese brauche und eventuell meine Haltung darunter leidet, dass wenn ich nur noch einen Arm habe, viel mit dem anderen kompensiere, weil ich nur noch mit einem Arm arbeite, wir einseitige Belastungen haben, etc. pp. Das sollte jedem klar sein. Es geht jetzt vor allen Dingen bei uns um das ganze innere System, ne? Ob es jetzt im Mund ist oder wirklich unsere Organe betrifft. Und genau.
Vielleicht auch ein bisschen darum, dass halt immer so schnell gesagt wird, och, das brauchst du nicht. Gar kein Problem.
Ja.
Oh, was mir jetzt auf jeden Fall schon einfällt, was wir gar nicht auf unser Skript geschrieben haben, der Blinddarm.
Oh ja, stimmt. Der Blinddarm.
Aber starte mal rein sonst mit dem ersten. Ich guck mal parallel, ob ich dazu auch noch mal kurz was finde.
Okay, alles klar. Dann fange ich mal an mit der Milz. Die Milz wird ja auch gesagt, brauchen wir nicht. Oft Personen, die pfeifisches Drüsenfieber haben, haben ja oft eine Milzvergrößerung und manchmal reißt die Milz sogar und wird dann entfernt, damit wir halt nicht innerlich verbluten. So, Problem ist da, denn die Milz ist unser größtes lymphatisches Organ und ist darum halt sehr doll daran beteiligt, was die Immunabwehr angeht von Krankheitserregern. Und es wird hier ausgemausert. Also die Blutplättchen, die halt nicht mehr funktionsfähig sind oder verändert sind, werden hier aussortiert. Ausmauserung heißt das. Und vor allen Dingen in der Kindheit ist die sehr aktiv. Aber die Wichtigkeit im Laufe des Lebens verliert sie halt nicht komplett und kann sogar im Alter wieder an Bedeutung gewinnen. Ne? Und die Milz, wie gesagt, kann entfernt werden und wir können auch ohne Milz leben. Es muss uns aber immer bewusst sein, dass es eventuell Auswirkungen hat auf unser Blut und auf unsere Immunabwehr. So, und wir haben natürlich in der heutigen Zeit eine Großzahl an Erregern, ob jetzt Krankheitserreger wie Viren, Bakterien, Toxine, und unser System, also unser Immunabwehrsystem, hilft uns ja irgendwie dabei, dass wir dafür gewappnet sind. So, und wenn jetzt ein Organ da fehlt, was damit beteiligt ist, können wir uns ausmalen, dass es nicht mehr so 100% funktioniert, wie es vorher funktioniert hat. Nichtsdestotrotz kann man ohne Milz leben. Man darf sich aber immer dann halt bewusst sein darüber, dass es eventuell mit halt einer Immunabwehrschwäche einhergehen kann. Hast du da noch irgendwas hinzuzufügen zum Thema Milz?
Nee, ich glaube, dass die Milz häufig auch wirklich nur entfernt wird, wenn sie wie bei allem sich selbst, glaube ich, entzündet. Oder ich glaube, was häufiger vorkommt, sind Milzrupturen.
Entweder ja, genau, der ist bei dem pfeifischen Hülsenfieber zum Beispiel.
Ja, oder auch wenn du von außen vielleicht mal was da drauf und wenn du eine Hepatitis, also eine Entzündung der Leber hast, ist es genauso, glaube ich, wie beim EBV, dann wird die meistens halt viel, viel größer. Und ich glaube, die Milz ist auch ein Organ, was sehr, sehr viel größer werden kann und dein Bauch so aussehen lässt, als wenn du schwanger bist. Nö, sonst habe ich nichts zu ergänzen. Also ist halt beschissen fürs Immunsystem, wenn wir mal ehrlich sind, weil dir wieder eine Abwehrfunktion fehlt. Ich glaube mal ganz allgemein gesagt, es hat ja aus meiner Sicht alles einen Sinn, warum wir das bekommen haben, von wem auch immer uns erschaffen hat.
Ja.
Und deshalb glaube ich, das ist, also mir wurden ja auch schon mal Sachen entfernt und jetzt rückblickend würde ich sagen, es hat doch immer einen Grund. Man muss sich mal fragen, außer du hast einen Unfall und hast quasi ein Trauma von außen, gibt es doch Gründe, warum das passiert. Also ich würde mich trotzdem parallel, auch wenn es zu der Entfernung kommt, immer auf die Suche machen, warum hat mein Körper das gemacht, dass quasi ein Organ abgestoßen wird.
Vor allen Dingen, also gerade Milz, ne, ich meine, da ist es halt meist so, also meist ist es, wie ich es halt kenne, ist es wirklich durch eine Erkrankung, die wirklich klar ist, wo du wirklich dann halt einen Riss hast durch, oder eine immense Vergrößerung, dass die dann halt entfernt werden muss. Wie gesagt, ich kenne es halt oft vom pfeifischen Drüsenfieber und halt klar, ne, wenn du irgendwie über einen Roller stürzt oder so, dann halt die ruptiert. Aber ansonsten ist es ja bei der Milz, meine ich, nicht unbedingt immer so, dass man nicht weiß, wo es herkommt. Weißt du, was ich meine? Also, dass es da ja oft dann schon logisch ist, warum das passiert.
Weil die eigentlich ja auch relativ gut eingebettet ist, ne?
Genau.
Wenn es kein Virus von innen ist, oder du blöd über so einen Lenker oder so stürzt, dann ist es ja auch ziemlich schwierig zu sagen, ne?
Ja, aber trotzdem ist halt, also oft, so wie ich es jetzt weiß, eigentlich mal eindeutige Erkrankungen, wo die halt dann, oh, die Milz ist vergrößert, müssen wir mal beobachten, ne? Das ist halt schon in der Medizin, wird dann eigentlich schon oft, glaube ich schon, dass die Ursache da bekannter ist. Klar, ob der Mensch jetzt dafür empfänglich ist, dass er dann was an seinem Leben ändert, bleibt dann mal dahingestellt. Anders sieht's, finde ich, zum Beispiel aus bei Mandeln, Schilddrüse und Co., ne? Wo wir jetzt gleich noch zu kommen. Da, also Mandeln zum Beispiel, hat noch nie jemand sich gefragt, warum werden die Mandeln entfernt? Ist halt so, hast du halt auch eine Mandelentzündung, tschüss, raus damit. So, also da, glaube ich, ist noch mehr Aufklärungsbedarf eigentlich, warum da das passiert, dass man so oft eine Mandelentzündung auch hat zum Beispiel, ne?
Machst du mal weiter vielleicht gleich mal mit den Mandeln, ne?
Wenn du jetzt das so, perfekt.
Das passt vielleicht auch ganz gut, denn ich habe meine Mandeln entfernt bekommen mit 12.
Echt?
Und ehrlicherweise, ich hatte ein einziges Mal eine Mandelentzündung. Und da wurde direkt gesagt, weg damit, ne? Also
Alter.
Mandeln sind ja halt häufig Streptokokken, ne? Die, mit denen du dich dann infizierst. Und da muss man sich ja mal fragen, warum persistiert es denn da, ne? Und grundsätzlich fungieren die halt auch als lokale Immunabwehr. Also sie sorgen dafür, dass alles, was du mit Nahrung und Atemluft quasi
über deinen Mund, ne? Deshalb vielleicht auch mal mit dran gedacht, dass Nasenatmung deutlich besser ist als permanent durch den Mund.
Viren, ja, Bakterien, mehr Filtersystem, ne? Ein ausgeklügelteres Filtersystem als im Mund.
Schimmelpilze, alles, was so in den Rachen gelangt, dann quasi dafür sorgt, dass es darauf geht. Und bei mir waren die halt relativ angeschwollen, dann bilden die ja auch so Eiterplacken und dann können die ja so zuschwillen, dass du halt auch gar keine Luft mehr bekommst, weil es wirklich hinten den Rachen dicht macht. Also es gibt ja so einen lymphatischen Ring, denn auch die Mandeln gehören irgendwie mit zu diesem lymphatischen System.
Das ist der Waldeyer Rachenring.
Ja,
oder wie der genau heißt, ne?
Ja. Ja. dass es halt die Rachenmandeln gibt und dann gibt es diese Gaumenmandeln, das sind die, die wir sehen. Die Rachenmandeln sind die, die wir nicht so gut sehen. Dann habt ihr noch Zungenmandeln und noch ein paar mehr, müssen wir jetzt, glaube ich, nicht hier ausführen. Und wenn da jetzt schon mal ein Teil dieses Rings fehlt, sehe ich weiß, dass ich zum Beispiel permanent, nachdem die weg waren, immer Rachenentzündung hatte. Ich hatte bei jedem kleinen Infekt direkt eine Rachenkehlkopfentzündung.
Ja, aber ist ja logisch.
Ja,
ne, ist
weil
ja total
das
logisch.
War einfach.
Richtig, dann, oh ja, dann greifen wir das nächste System da an. Bis
ja,
auf dahin.
Und dann muss ich auch noch mal dazu sagen, Mandel-OP war auch schon damals und heute, glaube ich, erst recht, als so eine Routine-OP, ey, macht man bei Kindern gar kein Ding. Bei Erwachsenen nicht so geil, aber bei Kindern gibt viel Eis und dann ist gut. Also meine Erfahrung dazu, ich war 12, die kam raus, die werden ja mit so einem, damals, ne? Heute kann man sie wohl auch weglasern, damals wurden sie mit so einem Schälmesser quasi rausgeschält, also unter Vollnarkose. Dann hast du also zwei, also ich würde schon sagen, so fast, also nicht vom Rund, nicht vom Durchmesser, sondern nur, da doch vom Durchmesser, aber so wie eine platte Seite, wie so ein Tischtennisball, so eine zwei großen Flächen da. Und dann darfst du ja keine Zähne putzen, nichts über Tage, bis sich darauf ja Belag, Heilung bildet, ne? Und ich habe, glaube ich, ein einziges Eis bekommen. Ansonsten weiß ich nur, dass ich übelste Schmerzen hatte, kaum sprechen konnte, nicht schlucken konnte, kaum schlafen konnte, permanent irgendwelche Schmerzmittel brauchte.
Meine Mandeln schwellen jetzt schon wieder an.
Ja. Also das war wirklich nicht so schön. Und ich hatte noch Komplikationen. Ich habe irgendwie am vierten Tag einen Blutsturz bekommen, weil ich neben einer Box stand, wo irgendwie zu doll Musik rauskam. Dann ist das alles wieder aufgeplatzt. Dann musste ich wieder ins Krankenhaus. Also ich möchte damit nur sagen, ich würde heute bei den Kindern nicht mehr sagen, das ist das erste Mittel der Wahl. Ich würde mich halt fragen.
Vor allem nach einmal.
Ja, heftig. Oder ich hatte halt jahrelang immer viel Scharlach. Dann haben die halt wahrscheinlich einfach gedacht, okay, ich habe halt schon viel von diesen ganzen Kocken im Körper, ne? Dann machen wir mal einfach. Aber heute würde ich mich immer fragen, wo ist die Ursache? Warum infiziert sich mein Körper immer wieder? Also, oder der Kinder. Gibt es hier, persistiert das irgendwo? Denn das kann ja auch bei Kocken so sein, dass die immer und immer wieder, weil sie noch gar nicht richtig raus sind, sie noch im Darm hängen oder so.
Und hab ich gerade gesagt, ne? Darm mal angucken. Weil viele Kinder ja
eigentlich
auch
ja bei allen Sachen, die immer und immer wieder kommen, ne?
Ja.
Ja. Also ich würde sagen, auf die Mandeln können wir nicht verzichten. Und weil du es auch schon angesprochen hast, aufs nächste Thema, Schilddrüse, auch nicht so gut.
Nee, also ich meine, wir können auf die Mandeln verzichten, man lebt auch ohne Mandeln.
Ja.
Aber auch da, was du halt sagst, man muss sich immer bewusst sein, dass dann ein anderes System mehr arbeiten muss oder es irgendwie
das
anders anfällig ist. Und genau, ist übrigens, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Trias das war, aber in einer Trias ist auch die Mandelentzündung ein Hinweis. Und wenn du keine Mandeln mehr hast, dient das dir gar nicht als Hinweis. Und trotzdem kann es halt sein, dass du diese Erkrankung hast. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Auch irgendwas mit dem Blut. Ich komme gerade nicht drauf. Und was ich noch sagen wollte, ich hatte sehr, sehr häufig Mandelentzündungen, als ich hier Jugendliche war. Und dann hat mein Arzt einmal gesagt, so, wenn du jetzt nochmal eine Mandelentzündung bekommst, dann müssen die raus. Hast du nie wieder eine. So, ganz komisch. Ja, das ist echt seltsam. Aber da war auch wieder, ne? Mindset. Nächstes Organ. Wir reden über die Schilddrüse, hast du gesagt, ne? Ja, genau. Also die Schilddrüse kennen wir auch. Viele haben ja entweder eine Über- oder Unterfunktion oder Hashimoto. Das sind halt Erkrankungen.
Oder Basedow.
Genau, Basedow. Die sehr häufig sind. Ich glaube mittlerweile 10% der Nee, war das denn noch?
Also
mit
bei weiblichen
Hashimoto?
Personen ist Hashimoto gefühlt auf jeden Fall schon bei jeder zweiten demnächst. Also generell Schilddrüsenunterfunktion
echt hinkommen.
Wird auch bei vielen ja nicht erkannt. Ist ja ähnlich wie Insulinresistenz oder so. Bis du mal wirklich bemerkst, dass du das hast, dauert es ja oft Jahre, ne?
Ja, du hast ja auch Probleme mit der Schilddrüse, ne?
Schilddrüseunterfunktion. Aber auch da, mir wurde das ja irgendwann mal Ich glaube, im Zuge meiner Kinderwunschbehandlung, also so mit 21, gesagt, dass ich da ein Problem habe. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass es damals hieß, da habe ich ja noch nie was nachgefragt beim Arzt, ne, dass ich ein Thema mit der Nebennierenrinde habe. Wissen wir ja jetzt auch. Ich hatte wahrscheinlich eine Nebennierenschwäche,
Ja.
würde ich sagen, weil das eine ja das andere bedingt, ne? Und ja, dann habe ich halt immer Tabletten bekommen, immer gemessen am TSH. Also die meistens wurde gar nicht mehr abgenommen. Und jetzt versuche ich ja, ich würde sagen, so seit diesem Jahr alleine von den Tabletten runterzukommen, denn ich habe ein Sono machen lassen, also eine Ultraschalluntersuchung, und meine Schilddrüse ist 100% intakt, hat eine wunderbare Größe und arbeitet eigentlich gut. Ich nehme ja auch Selen und Jod, um in meinem Fall dafür zu sorgen, dass halt FT3 höher kommt, ne? Und das alles läuft. Ich lasse jetzt Montag mal wieder die Schilddrüsenwerte abnehmen, um zu gucken, wo ich jetzt stehe. Aber im Moment nehme ich noch die Hälfte meiner Tablette. Die lasse ich jetzt ab morgen weg, um dann mal zu gucken, was rauskommt am Montag. Ich glaube schon, dass man, wenn es noch keine, ich habe keinen Hashimoto oder so, ne, weil ich habe keine Antikörper und sie sieht halt auch gut aus. Ich glaube aber, dass es deshalb schwierig ist, ganz wegzukommen, weil die meisten es nicht schaffen, weil du auch viel über die Ernährung und so machen musst bei der Schilddrüse. Und deine Nebenniere muss stabil sein, deine Mitochondrien, ja. Ansonsten wird das nichts.
Ja, also es ist halt schon echt ein großes Feld, was man da irgendwie betritt, wenn man versucht, das irgendwie so in den Griff zu bekommen. Da gibt es halt natürlich auch Personen, die da auch Heilpraktiker, die da super ausgebildet sind, so gerade Thema Schilddrüse. Ich weiß gar nicht, ob eine bei mir, eine Dozentin bei mir in der Ausbildung, die selber irgendwie Hashimoto, glaube ich, sogar hatte oder so, oder hatte, jetzt aber in Remission quasi ist, also wo es halt jetzt ne, quasi still ist, und sie hat sich da auch viel mit beschäftigt. Und das geht schon, aber es ist halt schon, also ich würde es halt nicht einfach so jetzt als Otto-Normalverbraucher, der jetzt nicht so viel Ahnung hat, einfach die Tabletten absetzen oder sowas. Ne? Also Leute, wenn ihr das jetzt hört und ihr habt irgendwie Probleme mit der Schilddrüse, bitte immer mit einem guten Heilpraktiker oder Arzt sprechen. Oh, mein Arzt ist ja auch schwierig. Aber der da wirklich Ahnung von hat und auch jetzt nicht zu irgendeinem Heilpraktiker. Ne? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich bin ja später Heilpraktiker, ich würde mich zum Beispiel nicht dran trauen, wenn ich da nicht eine extra Ausbildung nochmal gemacht habe oder Weiterbildung gemacht habe, weißt du? Es hat schon, kann es ja auch viel schief gehen. So.
Ja, es kommt natürlich ja auch drauf an. Also wie gesagt, ich habe schon mal keine Autoimmunerkrankung. Ne? Das ist ja ein Unterschied, ob jemand mit Hashimoto dahin kommt oder Basedo oder ob du halt eine leichte Unterfunktion hast. Ne?
Ja.
Und dann, wie viele Symptome hast du auch? Also das einzige Symptom, was ich sehen könnte, was ich habe, ist halt, dass ich eher zu Haarausfall neige.
Ja.
Das wäre aber jetzt das Einzige, ich habe keine wenige Energie, gar nichts. Und dann kann ich schätze jetzt einfach für mich das Risiko ab. Ich mache es ehrlicherweise mit niemandem zusammen. Ich lasse halt regelmäßig meine Werte nehmen. Ich habe aber über 8 Monate meine Tabletten jetzt halbiert. Ich hatte sie auch schon mal gefertigt. Da hatte ich das Gefühl, dass das vielleicht nicht so gut funktioniert hat, aber weil ich auch die Werte nicht kannte. Mhm. Im besten Fall engmasche ich ja auch einmal im Monat dann die Werte kontrollieren, ne?
Das ist das. Vielleicht nochmal kurz drauf eingehen, was die Schilddrüse eigentlich macht, beziehungsweise was sie ist. Schilddrüse ist nämlich eine lebenswichtige Hormondrüse und ist unter anderem beteiligt an Herzaktivität und Blutdruck, Energiestoffwechsel, Körpergewicht, Kohlenhydratstoffwechsel, Insulinproduktion, meine Damen und Herren, Fett- und Eiweißstoffwechsel, Cholesterinwerte, wenn er dadurch beeinflusst, Gehirnaktivität, Psyche etc. pp. Also, ihr merkt schon, die Schilddrüse ist nicht mal eben so. Und es gibt viele Leute, die haben tatsächlich keine Schilddrüse mehr, ne? Wisst ihr, die Mutter von meinem Ex-Freund hat keine mehr gehabt. Wo ich mir dachte so, hä? Wie kann man die sich denn einfach rausschnibbeln lassen? Also,
ja gut, viele haben dann vorher ja schon so kleine Tumore und sowas. Oder so, ja, wie heißt das? Struma, Chrom, Krop. Also verschiedene Dinge entwickelt, ne? Die dann dafür sorgen, also die wird nicht so entfernt. Aber wenn du anfängst, nee, aber, dass du ja, da drinne Knoten, genau, Schilddrüsenknoten.
Genau. Ja, aber ich denke mir auch so, wo kommen die her? Weißt du, was ich meine? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war jetzt keine Frau, die gesund gelebt hat.
Mhm.
Alkohol getrunken jeden Tag, wenn auch nur ein bisschen, jeden Tag ein Bier, geraucht. So, ne, und.
Ja, Rauchen ist auch der Tod für die Schilddrüse.
Rauchen ist generell der Tod für alles.
Übergewicht.
Ja, also. Hatte sie auch.
Gibt schon ein paar Dinge, ne?
Ja, auf jeden Fall. Dann lass doch mal direkt weitermachen mit.
Achso, aber jetzt kurz vielleicht noch als Einsatz gesagt. Deshalb erklärt euch das jetzt hoffentlich, wenn man keine Schilddrüse mehr hat. dann nimmt man ja auch, so wie ich es jetzt nehme, L-Thyroxin in den meisten Fällen, um das auszugleichen mit dem Hormon. Ihr werdet aber, egal ob ihr noch eine Schilddrüse habt oder ob ihr keine mehr habt, niemals so hormonell den Körper steuern, als wenn er das selber bildet. Denn ich nehme morgens eine Tablette oder wenn du einen alternativen Arzt hast, nimmst du vielleicht morgens und abends eine. Unsere Schilddrüse arbeitet, wie ihr euch vorstellen könnt, aber 24 Stunden am Tag, immer angepasst an die Gegebenheiten. Also nur deshalb, das würde ich auch immer bis zuletzt verhindern, die entfernen zu lassen.
Ja, absolut. Machen wir mal weiter mit der Galle, oder? Das habe ich kurz abgehandelt eigentlich. Galle ist nämlich verantwortlich für die Fettverdauung und Absorption und hilft außerdem bei der Ausscheidung von Bilirubin. Das ist ein Abbauprodukt der roten Blutkörperchen und hilft auch bei anderen Stoffwechsel, also bei der Ausscheidung von anderen Stoffwechselabfällen aus dem Körper. Quasi ein Teil der Müllabfuhr. So, wenn der Teil der Müllabfuhr nicht mehr arbeitet oder nicht mehr da ist,
bleibt der Müll wohl da, ne?
Dann bleibt der Müll da. Und wie gesagt, Fettverdauung ist natürlich auch wichtig. Fett liegt eh sehr schwer im Magen.
Wenn können wir das viele auch nicht mehr essen dann, ne? Ich hatte mal eine Arbeitskollegin, da haben sie die Galle entfernt und danach konnte die dann gar nichts mehr mit Fett essen. Also alle schweren Mahlzeiten und so.
Boah, dann musst du mal überlegen. Dann musst du ja eigentlich die ganzen fettlöslichen Vitamine intravenös bekommen, ne?
Ja, und dann denk mal drüber nach, wir Frauen mit Hormonen, wenn du kaum noch Fett zu dir nimmst. Läuft.
Ja. Haben wir schon mal eine Folge gemacht, wie wichtig Fette sind eigentlich?
Nee, ich glaube nicht.
Wir müssen mal, haben wir vergessen immer noch.
Die Makrofolgen.
Ja, die Basics der Ernährung. Weil ich glaube, das ist vielen noch nicht bewusst. Auch Proteine sind ja auch nicht nur wichtig für Muskeln. Ja. Müssen wir nochmal nachholen. Genau, also ne, Galle, kurz und knapp, sollte man auch bestenfalls nicht stiefmütterlich behandeln. Und dann gehen wir mal direkt weiter zur nächsten, zum nächsten
Niere?
Organ. Zur Niere? Ah ja, stimmt, genau. Die Niere haben wir auch noch. Genau, was macht denn die Niere, Serena?
Also die Niere ist, glaube ich, vorweggenommen auch eins der Organe, wo den meisten schon klar ist. Wir haben ja zwei davon, deshalb können wir auch zum Beispiel eine spenden. Da gibt es ja sogar die Möglichkeit, sich aktiv dafür zu entscheiden. Aber da sollte euch auch immer bewusst sein, wenn deine Nieren nicht mehr funktionieren, dann wirst du sterben. Du kannst dann zwar noch an so eine Dialyse angeschlossen werden und, aber irgendwann ist Ende. Sonst würde es ja auch nicht zum Beispiel die Notwendigkeit von Nierentransplantation geben. Die brauchen wir halt, um unseren Harn zu produzieren, also das, was dann nachher auch rauskommt. Dann sorgt es für die Regulation unseres Flüssigkeitshaushaltes. Es gleicht halt unsere Elektrolyte im Körper aus. Dann ist es für die Blutdruckregulation wichtig. Auch eins mit der wichtigsten Organe dafür, regt die Produktion der roten Blutkörperchen an, macht den Ausgleich von unserem Calcium- und Phosphathaushalt und stabilisiert unseren pH-Wert. Also wie ihr hört, super wichtig, wenn das alles nicht mehr funktioniert, geht nicht mehr. Wie gesagt, hier wird, glaube ich, auch eher dann entfernt, wenn wir zum Beispiel eine Nierenentzündung haben, die dann wirklich so übel ist, dass Gewebe schon abstirbt, oder du entscheidest dich proaktiv dazu, eine Niere zu spenden. Hier würde ich halt immer nur daran denken, du kannst wunderbar mit einer Niere leben. Wenn du aber eine gespendet hast und deine eine wird mal krank, nicht gut.
Dann brauchst du eine. Ja, das ist halt immer echt die Frage, ne? Macht man das wirklich? Das ist natürlich total nobel, wenn man sich dazu entscheidet, eine zu spenden, aber es ist halt schon trotzdem ein Risiko, dass man da halt eingeht. Und ich muss halt trotzdem sagen, wenn du halt nur noch eine Niere hast, arbeitet die halt dann doppelt so stark, ne? Also klar, die muss ja kompensieren und dann ist auch die Frage.
Insuffizienz und so wird ja viel, viel möglicher, weil sie viel, viel mehr arbeiten muss. Abnutzung aufs Alter gesehen, ne?
Richtig. So, und auch hier, wenn ihr jetzt mal überlegt, Anregung, also hat auch viel mit Blut zu tun, ne? Mit der Gesundheit unseres Blutes, Anregung der Produktion der roten Blutkörperchen, Stichwort hier, Transport von Sauerstoff im Körper oder auch pH-Wert, wenn wir keinen ausgeglichenen pH-Wert mehr im Körper haben, was ja immer, also es geht ja, das Blut ist quasi das, was halt diesen pH-Wert immer hat, tot. So, ne, das ist halt schon nicht so geil. Und viele denken dann, ach ja, dann ist der Körper vielleicht ein bisschen schlapper oder so. Nee, we are dying, Leute. Also, behaltet eure Niere, wo es geht. Achtet drauf. Macht beim Motorradfahren bitte einen Gurt drum oder zieht euch warm an. Und geht nicht mit Bauch frei und Hüfthose raus feiern im Winter. Ja?
Ganz wichtig, wenn ihr einen Harnwegsinfekt habt, nehmt das wirklich ernst. geht zum Arzt. Das ist eine der wenigen Sachen, wo ich sagen würde, aber auch nur Achtung, wenn wirklich nachgewiesen ist, dass da was ist, dass manches Mal auch wirklich ein Antibiotika temporär Sinn macht. Nur aufpassen, dass ihr nicht Zipro bekommt. Weil wenn das aufsteigt, dann kann das wirklich böse, böse Folgen haben. Oftmals ist die Folge ja dann, warum es dazu kommt, dass die Niere richtig abkackt, weil ihr eine Sepsis einfach bekommt, weil dann Bakterien immer weiter aufsteigen.
Ja. Blasenentzündung kann ich übrigens auch ein Lied von singen. Wir können irgendwann mal eine Blasenentzündungsfolge machen, da kann ich ganz viele Tipps geben.
Ja, Blase ist, glaube ich, auch wichtig. Ich hatte gerade jemand im Coaching, wo im Nachhinein sich rausgestellt hat, dass es halt auch wieder ein Symptom der Mastzellenaktivierung war. Also viele Blasenentzündungen können zum Beispiel an auch keine Bakterien, sondern die Mastzellen sein, weil sehr viele im Harnleiter sitzen bei Frau und Mann. Und die hat einen Monat lang Zipro bekommen, immer und immer wieder eine Dosis, weil
obwohl
der Arzt...
Obwohl auch nichts im
ja, Urin es war halt ein bisschen Blut im Urin.
Okay, aber, das ist schon krass eigentlich, ne?
Ja, es ist total krass. War auch teilweise in der Klinik. Auf jeden Fall hat die dann zusätzlich zu ihrem Long-Covid das Problem noch bekommen. Und als sie dann aber anfing, sich Histamin, weniger Stress, Antihistaminikum, ist das weggegangen.
Krass.
Und das sind so Sachen, wo man denkt, okay, es hat halt nicht immer alles nur die offensichtlichste Ursache.
Ja. Ja, das ist halt auch wieder, ne, klar, ein Arzt erzählt dir was anderes, hermetisch abgesiegelte Organe und unser Körper, der hat immer Türen und die sind dann fest verschlossen. Nee, es kann echt, die Blase kann Grund dafür sein, dass ihr oft eine Mandelentzündung habt. Da habe ich auch schon viel drüber gelesen, dass quasi Blase und Mandel, das hatte ich nämlich auch, ich hatte das mal abwechselnd damals. Ich habe mir damals auch keine Gedanken drüber gemacht. Das hängt halt alles irgendwo zusammen, ne, irgendwie stimmt in deinem Körper was.
Unser Blut und unsere Lymphe laufen doch durch jedes einzelne Organsystem. Es macht, ist doch nur so logisch, dass auch die Dinge, die da erstmal reintreten, übertragen werden.
Ja, und dass auch die Sachen, die wir aufnehmen in unseren Darm, in unseren Mund, in den Darm landen.
In unsere Vagina. Darm,
richtig, auch da, genau. Ja, aber das ist ja irgendwann auch alles im Blut landet. Ja. Wie denkt ihr, sonst kommen denn Vitamine und Mineralstoffe in unser Blut und werden dann zu den Organen transportiert? Die werden ja nicht da abgeladen mit dem Helikopter. Es ist unser Blut. So, also, super schön spannend, diese ganze Sache mit dem Körper. Aber es ist halt auch so traurig, dass es vielen Menschen gar nicht bewusst ist. Die Mediziner wissen das, aber die haben ja auch teilweise gar nicht die Zeit, darüber aufzuklären.
Ja, und die verdienen auch damit Geld, ne?
Ja, richtig. Es ist natürlich schön geldbringend, wenn man so eine Splenektomie durchführt, also eine Milzentfernung, als den Menschen zu sagen, hey, geh mal nach Hause, kümmere dich um dein Immunsystem. Vielleicht funktioniert es nicht so gut oder du bist sehr belastet mit Schadstoffen. Darum kämpft dein Körper sehr. Ja, weil das bringt ja nicht so viel. Ja. Nachher hat die Obst- und Gemüseindustrie halt nur noch was dran verdient, aber nicht der Arzt. So, wir machen weiter mit der Lunge. Was macht denn die Lunge, Sarina?
Die brauchen wir wohl, um zu atmen.
Und warum brauchen wir denn Atmung in unserem Leben?
Damit wir ja leben können und Sauerstoff bekommen, damit unser Blut angereichert wird, damit wir einfach, es uns gut geht.
Genau, wir brauchen Sauerstoff in unserem Blut, weil unsere Zellen Sauerstoff benötigen.
Ah ja, und weil wir dann doch den pH-Wert, wie du eben gesagt hast, regulieren können über das Blut.
Genau, richtig. Ah, wir haben übrigens 3 Indikatoren, warum wir einatmen und ausatmen. Das ist einmal der Kohlenstoff Dioxidgehalt im Blut, dann der Sauerstoffgehalt im Blut, aber auf das dritte komme ich nicht mehr gerade, dass wir quasi nicht nur, wenn wir zu wenig Sauerstoff in unserem Körper haben, einatmen und ausatmen, sondern auch, wenn wir zu viel Kohlenstoffdioxid zum Beispiel haben, das ist der eigentlich der gängigste Indikator sozusagen für den Körper ist, und dann war aber noch was Drittes, das habe ich vergessen. Mann, hätte ich mal gelernt, ey. Naja, so, wo ist denn die Lunge? Diese Brustraum, ne?
Ja, würde ich sagen, so neben dem Herz, so ein bisschen mittig, ne?
Genau, und wir haben 2 Lungenflügel, die wiederum bestehen aus Lappen. Wir haben auf der linken Seite 2 und auf der rechten 3, glaube ich, ne?
Ja.
Wegen immer da, wo das Herz ist, ist immer weniger Platz, kann man sich so merken. Komm, wir lernen jetzt direkt hier schon mal ein bisschen für unsere Ausbildung.
Ja.
Das ist doch super. Genau, und die Aufgabe der Lunge ist quasi der Gasaustausch zwischen eingeatmeter Luft und Blut und auch noch von Sauerstoff und dann halt auch die Abatmung von Kohlendioxid und, ne, wie du gerade auch sagtest, die Mitregulation des pH-Wertes. Es gibt Menschen, die haben zum Beispiel Lungenkrebs, wo dann eine Lunge befallen ist, die wird dann halt entfernt, ein Teil der Lunge oder ja. ne, ein Lungenflügel, Lungenlappen oder so. Je weniger Lungenfläche wir haben, desto schwerer wird für uns die Atmung. Ne, da sind ja auch diese ganzen Alveolen, Bronchiolen und schieß mich tot. Und wenn das fehlt, wird natürlich die Atmung wieder erschwert. Es fällt uns schwerer, auch den Sauerstoffgehalt im Blut zu erreichen, vielleicht den wir eigentlich haben sollten. Wir müssen vielleicht mehr atmen.
Unsere Atemfrequenz wird wahrscheinlich auch höher und dadurch sind ja auch wieder ne, viele nicht so gute Prozesse.
Denke ich auch gerade wieder an Stress, ne? Weil das ist ja auch wieder, wenn du mehr atmest, ist es ja auch eigentlich ein Signal von deinem Körper.
Oder wieder in den Sympathikus zu wechseln.
Genau, richtig. Also wenn ich jetzt überlege, alleine durch Atmung können wir unseren Sympathikus aktivieren. Beruhigen. Also wenn wir berühren und aktivieren, genau. Wenn ich jetzt die ganze Zeit hyperventiliere, kann es sein, dass ich auf einmal mir selber eine Panikattacke zum Beispiel mache oder halt wirklich Sterne sehe oder weiß ich nicht was und total hyper fokussiert bin, allein durch Atmung. Und dann im Gegenzug dazu kennen viele, oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, atme, ganz ruhig, ne? Länger ausatmen als einatmen, wir können uns beruhigen. So, und wenn wir natürlich aber einfach mehr Sauerstoff brauchen, weil wir nicht mehr so viel Lungenvolumen haben, also weil die Lunge einfach dezimiert ist, kann es natürlich auch sein, dass sich das wieder auswirkt. Habe ich jetzt nirgendwo gelesen, ist jetzt gerade einfach meine logische Schlussfolgerung in meinem Kopf.
Die sind schon begünstigt dafür, dass sie dann Asthma entwickeln, dass sie COPD entwickeln. Also ich glaube, es gibt dann einige Erkrankungen, für die du ja auf jeden Fall begünstigt bist. Wenn du dann zum Beispiel parallel vielleicht noch Übergewicht, Bluthochdruck, ne, so die üblichen Verdächtigen, schlechte Ernährung. Also oftmals bist du ja auch nicht mehr so belastbar und so leistungsfähig, beziehungsweise müsstest dir das zurückerarbeiten mit dem noch vorhandenen Lungengewebe. Ja. Wenn du das nicht tust, ist auch wieder, nimmst du halt immer weiter dem Körper das, was er braucht.
Richtig. Genau so ist es. Ich glaube, Lunge haben wir schon, ist logisch.
Müssen wir gar nicht mehr viel. Ja, ich glaube, ist klar. Ich mache vielleicht einmal kurz Blinddarm. Habe ich jetzt extra nochmal hier, weil wir es nicht aufgeschrieben haben.
Ja, gut, genau.
Also im Blinddarm befinden sich ganz viele Milliarden von Bakterien, die nicht vom Dünndarm verdauten Nahrungsbestandteil dann zersetzen und für uns Menschen erstmal nutzbar machen. Das heißt, dabei entstehen wichtige und nicht so wichtige Stoffwechselprodukte wie Fettsäuren, Vitamine, Darmgase. So, auch da wieder, wenn wir einen Teil des Darms wegnehmen und beim Blinddarm wird ja häufig gesagt, mag ich so gehört zu haben, genau, brauchen wir nicht. Dann frage ich mich, wenn wir den nicht brauchen, warum ist der denn da?
Ja.
Warum gibt es den? Und warum ist es so häufig, dass der sich bei Menschen entzündet? Wenn du das jetzt hörst, bedeutet das doch, dass es wahrscheinlich aufgrund von schlechter Nahrung häufiger dazu kommt, dass da Rückstände bleiben, die dann vielleicht zu länger da drin bleiben und sich entzünden, wenn wir uns das jetzt vielleicht mal so am Organ vorstellen, und dein Körper vielleicht generell schlechten pH-Wert, hohe Entzündungswerte hat, weil das ist ja schon, dass das häufig vorkommt, ne?
Ja, also ich habe schon von vielen gehört, dass sie den Blinddarm nicht mehr haben.
Und es ist halt auch eine gute OP, weil ich glaube, kriegen die relativ viel Geld, weil ist so, du kommst rein, wird gemacht, nächsten Tag, ja, wieder raus.
Ja. Also, klar, wenn er wehtut, dann muss er meistens entfernt werden. Das ist dann im Endeffekt dann unumgänglich in der Regel. Also
Das kann ja bis zum Tod dann auch führen.
Ja, genau. Also ne, jetzt nicht sagen, oh ja, mein Blinddarm ist entzündet. Ich nehme erstmal ein paar Globuli. Aber
wenn das Kind erstmal in den Brunnen gefallen ist bei vielen dieser Sachen, dann, ne, ich glaube, am längsten kannst du vielleicht noch mit den Mandeln dann aushalten.
Ja, auf jeden Fall, weil die ja meistens dann auch, klar, es ist meist rezidivierend, aber trotzdem ist es halt immer wieder so, dass sie sich dann in der Regel beruhigen nach Antibiotikaabgabe. Bei mir war es auf jeden Fall so. Und dann hat mir mein Arzt einmal Angst gemacht. Dann hat mein Sympathikus gesagt, nee, wir haben jetzt Stress, wir müssen die jetzt in Ordnung bringen.
Ja, sehr gut.
Lymphaten wollte ich gerade schon sagen. Die Lymphknoten. Können wir gerade mal ganz kurz vielleicht nochmal drauf eingehen, was das lymphatische... Oh nein, jetzt geht mir Siri an. Was soll das denn jetzt hier? Hilfe. Was das lymphatische System eigentlich macht. Wir haben ja gerade eben schon darüber gesprochen. Milz und auch die Mandeln sind Teil des lymphatischen Systems. Sarina, möchtest du kurz nochmal drüber sprechen, was das Lymphsystem macht, wofür wir das brauchen?
Ja, also im Prinzip haben wir durch den ganzen Körper auch Lymphbahnen und dann wiederum an verschiedenen Stellen, vor allen Dingen auch zwischen den Achseln, verschiedene Lymphknoten. Und die transportieren ja auch wichtige Flüssigkeiten, Salze, agieren ja mit dem Blutsystem quasi zusammen. Und häufig zum Beispiel auch die Leute, die so ein Lipödem oder diese Elefantenkrankheit haben mit den Beinen, so viel Wassereinlagerung. Das spricht meistens auch dafür, dass da irgendein Problem ist, dass irgendwo Lymphe nicht richtig abfließt, dass sie nicht richtig zufließt, dass sich was verhärtet hat. Und die Lymphknoten sind ja auch das, was mit zum Immunsystem gehört, was auch bei jeglichen Erkrankungen und so, ja, direkt eigentlich dick werden kann. Die haben wir ja meines Erachtens, ne, hier so hinter den Ohren, am Hals, überall unter den Achseln, ja.
Genau. Ja.
Und die unter den Achseln, da würde ich sagen, um die dreht es sich hier wahrscheinlich überwiegend, weil die werden ja ganz häufig zum Beispiel bei Brustkrebserkrankungen entfernt.
Ja. Ja, und auch generell könnt ihr euch könnt ihr euch merken, dass wenn eure Lymphknoten wehtun, aber verschiebbar sind, das ist meistens auf einen Infekt zurückzuführen, wenn ein Lymphknoten wirklich so derb ist, hart ist, sich nicht verschieben lässt, aber auch meistens schmerzlos ist, kann das ein Indiz dafür sein, dass ihr, das ist nie ein gutes Zeichen,
genau. Ist ja bei Krebs sofort, häufig auch so, ne, bei Tumoren
ist das. Also das ist meistens ein Indikator dafür, dass da gerade eine Wucherung stattfindet bei euch im Körper, die halt ein Tumor sein kann.
Das macht mir kein gutes Gefühl, weil dem Hund tut der Tumor nämlich nicht weh. Also dieses dicke Ding, was da immer kommt.
Aber warte mal, wenn das jetzt ein Tumor, eine Wucherung ist oder ob das ein Lymphknoten speziell, ne?
Lymphknoten. Aber generell sind ist es ja häufig bei Tumoren so, dass die eher dick sind und nicht wehtun. Meistens dann, bis du es weißt, ne? Ja gut. Ja. Aber auf jeden Fall.
Tumor ist jetzt nicht gleich Lymphknoten, das wollte ich jetzt gerade nochmal, ne, weil wie gesagt, der Lymphknoten, der ist ja da. Und der schwillt ja an, auch wenn wir halt einen Erreger im Körper haben. Und ich habe das häufig. Ne? Ich merke das auch, wenn ich viel Milchprodukte zum Beispiel esse, dass meine Lymphknoten eher mal anschwellen, als wenn ich das nicht mache.
Ja, entzündungsfördernd.
Genau, entzündungsfördernd. Dann. Und dein Körper
und hat zu wenig Messe trinken begünstigt das ja zum Beispiel auch noch, ne?
Ja, generell einfach scheiß Leben.
Ja.
So, Rauchen, mit einem. Alkohol, also alles das, was eurem Körper Schaden zufügt. Wenn ihr oft die Lymphknoten geschwollen habt, könnt ihr davon ausgehen, dass in eurem Körper vielleicht irgendeine stille Entzündung vor sich hin wabert, die ihr nicht unbedingt wisst, erkennt, die vielleicht bei einem Differentialblutbild dann irgendwann erkannt werden könnte, weil euch vielleicht irgendwas fehlt und dann ein Entzündungswert, der so vom normalen Labor nicht abgenommen wird, dann doch in die Höhe steigt. Was auch immer. Das ist natürlich dann immer interessant. Also von daher, wenn ihr so Lymphknotenproblematiken habt, lest euch rein in das Thema oder findet jemanden, der sich damit auskennt, der ein bisschen über den Tellerrand hinaus blickt. So, Thema Lymphsystem. Kurz und knapp wollen wir nochmal eine separate Folge drüber machen, wo wir nochmal genauer drauf eingehen. Gehen wir weiter zur Gebärmutter.
Ich nehme die Zähne, weil ich finde, die passen noch besser mit den Lymphknoten zusammen.
Ja, perfekt. Alles klar.
Generell bei Zähnen ist ja, muss ich sagen, habe ich auch jahrelang gedacht, wieder dieser Quatsch mit, ist normal, ey, bei jedem kommen die Weisheitszähne raus. Und, wenn da eine Lücke ist, überhaupt nicht schlimm. Aber wenn man das Ganze mal ein bisschen sich genauer anguckt, haben wir auch sehr viel Lymphe, Lymphflüssigkeiten in unserem ganzen Kiefer-, Rachenbereich. Und das Ganze ist dann auch noch mit, also über den Kopf und hinten die Halswirbelsäule mit unseren größten Hirnnerven verbunden. Trigeminus, der Vagusnerv grenzt daran an. Es hat mit unserer Haltung, Statik, Sprache zu tun. Und wenn man sich die TCM, also traditionell chinesische Medizin anguckt, dann sagen die ganz klar, jedes Organ ist quasi einem Zahn zugeordnet. Insofern, wenn Zähne gezogen werden, erstmal sollte man keine wurzelbehandelten, toten Organe im Körper lassen, also dann raus.
Die würde ich dann, genau, wollte ich gerade sagen, die würde ich ziehen. Ich
hätte die gänzlich entfernen. Und ansonsten muss irgendwie auch ein Platzhalter mit einem guten Material wieder hin, weil sich sonst eure ganze Statik verändert. Und ich weiß, dass das ja auch ein finanzielles Problem ist, dass sich nicht jeder die guten Materialien leisten kann. Und wir dann natürlich das Thema haben, wenn schlechte Materialien reinkommen oder nicht so dienliche für den Körper, auch wie Titan, obwohl so ein Titanimplantat ja auch teuer ist, dass wir dann wieder andere Probleme im Körper kriegen. Das heißt, im Prinzip können von deinen Zähnen und deinem Kiefer so viele Schmerzen und Probleme ausgehen und man kann nicht einfach sagen, boah, zieh den Zahn raus. Ich weiß nicht, wie du das sagen würdest, aber ich würde auch da immer überlegen. Ich habe zum Beispiel für meine Tochter jetzt gefragt, weil der Kieferorthopäde schon sagte, dass die Weisheitszähne nicht mit reinpassen. Was ich auch wieder interessant finde, ist, dass sie zum Beispiel 2 Jahre gestillt wurde wo man immer sagt, gestillte Kinder haben halt einen gut ausgebildeten Kiefer, aber es heutzutage anscheinend auch nicht mehr reicht. Und da sagte der Arzt auch gleich, da muss man gucken, müssen die wirklich raus? Wie begleitet man das Ganze? Also wenn ihr euch Zähne ziehen lasst, dann muss das irgendwie im besten Fall zwingend mit Infusion, Vorbereitung, vorher Entzündungsmarker testen. Wie reagiert euer Immunsystem? Wo steht das gerade? Ne? Klar, akut, muss raus, aber was man planen kann, würde ich sagen. Ja. Hast du noch was zu ergänzen?
Nee, nur, dass ich einfach da komplett d'accord gehe. Ich habe ja auch einen Wurstmann in Zahn gehabt. Ich habe die ganze Zeit gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Der hat immer die ganze Zeit so ein bisschen so, ich kann es gar nicht erklären. Es war nicht unbedingt, dass es jetzt mega krass wehgetan hat, aber ich habe gemerkt, da ist irgendwas, das gehört da nicht mehr hin. Und wenn dann irgendwann zum Arzt ist, so, können Sie mir den bitte ziehen? Nee, wieso, wir haben jetzt Wurzelbehandlung und Wurzelspitzenresektion, nachdem mir irgendeiner zu tief da reingebohrt hat, ne? Und nee, der ist doch so schön geworden. Ich sehe ja, ich möchte ihn trotzdem entfernen lassen, weil im Endeffekt bei einem anderen Arzt. Und ich habe den dann entfernen lassen. Ich bin noch am Überlegen, wann ich das mache mit dem Keramikimplantat, weil das für mich halt eine super ätzende Sache ist, weil das ist ja nicht von heute auf morgen abgeheilt und so. Und das hat
du darfst wirklich keinen Stress haben, gar nichts. Dein Immunsystem muss on point sein, sagt mein Zahnarzt immer. Sonst ist die Gefahr einfach sofort gegeben, dass da wieder was entsteht unter
dem. Ich habe halt einen Arzt hier, der ist in der Nähe, aber eine Stunde von hier. Die begleiten das halt wirklich mit vorherigen Infusionen und so alles. Das ist halt schon eine ordentliche Summe, die du da zahlst.
Ja.
Und ich habe jetzt den Weg momentan ein bisschen gescheut letzte Zeit, weil ich so viel mit den langen Autofahrten nicht konnte. Stichwort Panikattacken. Jetzt ist es wieder was besser. Und da müsste ich eh nochmal eine Schiene holen, wenn ich auch knirsche. Also ich habe auch alles, was ihr euch vorstellen könnt, was Thema Stress und so angeht. Und wie gesagt, also man kann das wirklich von ganzheitlichen Zahnärzten richtig gut machen lassen. Keramikimplantat ist echt das Nonplusultra. Wenn ihr das jetzt gerade hört und ihr habt es noch nicht an den Zähnen, bitte schließt eine Versicherung ab, eine Zahnzusatzversicherung. Das kostet 20, 30 Euro im Monat. Es hilft euch wirklich
immens, wenn man was ist. Hast du schon eine gefunden, die auch biologische Zahnärzte übernimmt?
Ich hätte die ganze Zahnreinigung von denen bekommen, glaube ich.
Ich meine jetzt für die Behandlung, weil ich hatte meinen Zahnarzt gefragt und dann sagt er, egal was ich abschließe, auch für meine Tochter, es gibt keine, die die biologische Zahnmedizin unterstützt. Also die würden auch all diese Sachen nicht übernehmen.
Das war ein biologischer Zahnarzt, der hätte so voll die fancy Shit-Sachen gemacht und die haben gesagt, übernehmen wir. Ist kein Problem.
Okay, mal krass.
Die Zahnreinigung, die kostet 200 Euro bei denen pro Sitzung.
Okay, weil hier ging es jetzt ja um die Zahnbehandlung, weil ich ja auch diese Untersuchung hatte und hätte ja auch dieses, ne,
Entfernen Schiene von diesem... Schiene hätten die auch übernommen?
Ja, Schiene ist jetzt ja auch was, was...
Aber es war eine Fancy-Schiene. Das war eine, die mit diesem Röntgengerät davor irgendwie...
Also wenn die das Keramikimplantat übernehmen, das wäre schon irre.
Keramikimplantat nehmen, die machen die auf jeden Fall. Ist halt die Frage, ob diese Infusion und sowas jetzt alles davor, das ist wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Aber so Keramikimplantat wüsste ich jetzt nicht, warum nicht. Ich kenne jemanden, der hat auch ein Keramikimplantat. Das ist ja eigentlich jetzt, ist ja jetzt nicht der ultra krasseste Shit, es ist halt teuer. Aber du zahlst ja nicht zu 100%, kriegst du das nicht. In der Regel mal 80% den Gast
selber. Ja, das ist ja auch so bei den anderen, ja.
Aber ich hab mir davon eh noch kein Angebot geben lassen, von daher weiß ich es nicht. Aber ja, werde ich dann sehen. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, dann geht wirklich in der Zahn... Egal was, also auch wenn jetzt es nicht zur Debatte steht, dass ihr einen Keramikimplantat dann später nehmt, aber es ist trotzdem besser. Also das ist eine der Versicherungen, wo ich sage, es macht schon Sinn.
Ja.
Weil wir sind leider in einer Gesellschaft groß geworden, die Zahngesundheit nicht als oberste Priorität hat. Übrigens benutze ich momentan eine Zahncreme, die relativ gut ist, finde ich. Kann ich euch an der Stelle mal empfehlen. Die ist nämlich auch fluoridfrei und mit Hydroxylapatit. Was ja super geil für die Zähne ist. Ist jetzt keine Naturkosmetik-Zahncreme. Aber ich muss mal gerade kurz gucken, wie die heißt. Das sage ich gerade
noch. Ich warte jetzt noch. Bald kommt die von Dr. Domme raus und dann nehme ich auf jeden Fall die.
Die würde ich nämlich gerne auch haben dann. Es gab ja einen von Dr. Tudor irgendwas. Habe ich mich aber irgendwie, ich weiß auch nicht warum, habe ich nie gekauft. Aber wenn der jetzt einer rausbringt, die nehme ich. Bionic könnt ihr in der Zwischenzeit kaufen. Dr. Wolfs Bionic mit Q am Ende. Da ist nämlich Hydroxylapatit. Das ist quasi Hauptbestandteil des Zahnschmelzes und schützt die Zähne vor Reizen und Schäden. Ich merke das nämlich, ich habe nämlich einen sehr schmerzsensiblen Zahn. Und seitdem ich ihn benutze, ist der viel besser geworden.
Ja, cool.
Also, eine bessere Alternative zu den ganzen herkömmlichen fluoridhaltigen Zahnpasten ist auf jeden Fall die.
Ja, und so. Wenn wir hören, was Dr. Domme jetzt ungefähr in jedem Podcast in den USA nochmal erzählt hat, wenn wir uns richtig ernähren, dann brauchen wir auch keinen Zahnarzt.
Gut, aber wer kann sich in der heutigen Zeit noch richtig ernähren, ohne dass er im Wald ja. Beeren sammelt? Das ist halt, also das ist wirklich, finde ich dann wieder, also da muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab für all die Leute, die das so krass schaffen, die sich scheinbar auch morgens die Zähne putzen müssen, wie der eine da auf Instagram. Weiß nicht, ob du weißt, von wem ich rede?
Mm-mm.
Echt nicht? Erzähl ich dir gleich.
Ja.
Und ja, was wollte ich jetzt gerade sagen? Genau, aber es ist halt einfach, also sorry, aber es ist nicht möglich. Es ist für einen ganzen normalen Otto Normalverbraucher, der auch mal irgendwo essen geht, der ne,
genau,
einfach
ja, das
eine
kannst
Gesellschaft
du dann halt nicht mehr, ne?
Nein, kannst du nicht. Du musst wirklich dich so ein bisschen abschotten. Und da ist das, was ich sehr kritisch sehe, kannst du machen, wenn du natürlich so einen Tribe hast, der das auch macht, aber ich weiß nicht. Ja, wir sollten natürlich unsere Ernährung zur obersten Prio machen, aber you know what I mean?
Ich glaube, bei denen geht das halt auch deshalb nur, weil die das als komplette Familie so leben. Die Kinder von Anfang an daran gewöhnt sind, die Frau. Wenn du nicht, wenn nicht alle im Haus 100% dahinter stehen, das genauso zu leben, dann ist das
aber
ja schon zum Scheitern.
Aber der putzt sich ja trotzdem die Zähne, oder nicht?
Ja, die Zähne putzt er sich, aber mit dem Essen meine ich jetzt. Und der isst gar keine fancy Sachen, sondern ist einfach komplett, es gibt keine Milchprodukte, keine glutenhaltigen Produkte und es ist halt immer alles sozusagen frisch gekocht, ne?
Ja. Ja. Spannend.
Aber okay. Ich muss sagen, ich habe ja auch wirklich noch nicht so viel Sachen mit den Zähnen, obwohl ich nicht immer so gesund gelebt habe. Also ich habe 1-2 Löcher und das war's. Mir musste noch nie ein Zahn gezogen werden. Ich hatte keine Wurzelbehandlung. Ich habe sonst Größeres.
Oh, ey. Das ist voll die Scheiße, ey. Es nervt richtig krass.
Also ein bisschen muss es ja trotzdem auch Genetik, Epigenetik sein, weil ich habe ja auch nie Supplements genommen. Also kommt einfach von alleine anscheinend.
Ja, ich glaube, also auf jeden Fall Genetik, Epigenetik, dann Stichwort Kaiserschnitt, kein Kaiserschnitt, ne, auch da ist ja viel, was mit dem Immunsystem auch wieder passiert. Und ich, wie gesagt, knusche seit meiner Kindheit, ne? Also, mir wurde schon sehr früh gesagt.
Ja, meine Tochter leider auch.
Stress.
Und das ist wirklich Stress, ne? Weil das sehe ich immer, wenn sie bei der Bioresonanz war, hört das 3 Monate auf und dann kommt das wieder.
Super spannend. Ich glaube, ich gehe auch mal zur Bioresonanz. Hey!
Ja, das ist gerade für Stress super.
So, wir machen kurz die Gebärmutter. Leute, wir müssen es euch nicht sagen, wenn die nicht mehr da ist, Schwangerschaft ist nicht mehr möglich, Geburtsvorgang ist auch nicht mehr möglich. Ich glaube trotzdem, dass wir auch, wenn wir keine Kinder haben wollen und kein Kind zur Welt bringen wollen, die Gebärmutter schon irgendwie bestenfalls drin bleiben sollte. Weißt du, wie du das siehst, Sabina?
Ja, also ich meine, sie bringt halt auch oft dann hormonell einiges durcheinander, wenn sie rauskommt. Du bist ja dann auch, glaube ich, meistens sofort in den Wechseljahren, ne? In dem Übergang, wenn die Gebärmutter rauskommt. Oder wie war das?
Boah, das weiß ich gar nicht.
Also ich glaube schon. Auf jeden Fall auch da wieder die einzige Indikation, dass ich sagen würde, macht vielleicht Sinn, wenn du wirklich Krebs hast. Aber da ist auch wieder die Frage, es wird halt oftmals schon bei kleinsten Abweichungen dazu geraten. Das muss auch jeder, glaube ich, gerade Thema Krebs, was ja für alle Organe auch irgendwie eine Rolle spielen kann, muss, glaube ich, jeder am Ende des Tages für sich selber entscheiden, wie er damit umgeht und ob er der Meinung ist. Und das hat, glaube ich, ausschließlich was mit dem Mindset zu tun. Ich kann den anderen Weg gehen. Wenn du da nicht 100% dran glaubst, dann gehst du vielleicht lieber den Weg, dir die Sachen entfernen zu lassen.
Voll. Absolut. Ja, ansonsten einfach gucken, dass du einfach da alles dafür tust, dass es dir nicht passiert. Ich habe zum Beispiel eine Kolonisation machen lassen müssen damals, vor 14 Jahren oder so. Das heißt, ein Stück des Gebärmutterhalses wird da abgeschnitten. Auch das, ne, zum Beispiel, kann halt sein, dass man dadurch keine Kinder mehr bekommen kann oder dass erschwert wird, wenn ein Stück fehlt. Ne? Also das sind halt alles mal so Sachen und ich keine Ahnung, woran es bei mir gelegen hat, ob es die Pille war, ob es irgendwas in der Jugend war, was meinen Körper einfach geschadet hat und das dadurch dann gewuchert ist. Irgendeine Impfung, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ne? Ich habe halt sehr viel Antibiotikum bekommen in meiner Jugend, weil ich halt so viele Mandelentzündungen hatte.
Und Blasenentzündung hast du auch.
Genau,
gesagt.
Richtig. Und das ist natürlich auch ein Killer für den Darm. Der Darm wiederum ist halt der Hauptsitz unseres Immunsystems.
Blase, Gebärmutterhals macht für mich auch ein bisschen Sinn, der Zusammenhang.
Voll, alles macht da Sinn. Also, ne, das ist halt schon alles so miteinander irgendwie verzahnt. Und darum am besten kümmert euch vorher schon darum, dass euer Körper gesund bleibt, damit irgendwas gar nicht entfernt werden muss. Weil wenn das dann einfach wirklich einmal so ist, ich hätte jetzt auch niemals gedacht, okay, ich lasse das jetzt drin und warte mal ab, ob es jetzt schlimmer wird. So, ne? Das war für mich in dem zu dem Zeitpunkt.
Aber vielleicht würdest du es heute anders sehen.
Ich würde mich schlau machen, ob es wirklich bei dem Pappabstrich, den ich hatte, sinnvoll ist, das zu machen oder ob es eine andere Möglichkeit gibt. Wenn es aber für mich schulmedizinisch und alternativmedizinisch, beziehungsweise wenn es alternativmedizinisch so gewesen wäre, dass es ein größeres Risiko gewesen wäre, dass es quasi zurückkommt oder schlimmer wird, hätte ich es trotzdem machen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich da zu viel Angst hätte, dass meine Entscheidung falsch ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist halt das Problem. Man muss dann hinter dem, was man halt dann auch entscheidet, wirklich stehen. Weil ich glaube, sonst ist die Alternative immer zum Scheitern verurteilt. Weil wenn du nicht mal dran glaubst, dann gibst du deinem Körper gar nicht das Signal, dass, weißt du, wie ich meine? Weil du aber ja trotzdem
fühlt
dann...
Das ist ja wie mit meinem Zahn. Jeder Arzt hätte gesagt, was für ein Bullshit, der ist doch gesund. In Anführungszeichen, toter Zahn, der ist ja gesund. So, aber ich wusste für mich auch, selbst egal, wer mir was gesagt hat, es fühlte sich nicht mehr richtig an, dass der da ist, der musste weg. So, der war wirklich, der gehörte nicht mehr zu mir, ich hätte das voll gefühlt. So, und das ist natürlich bei allen Sachen so, dass man das halt irgendwie in sich geben muss und mit seinem Körper dann irgendwie das ausmachen muss, ne? Wir machen als letztes noch die Speicheldrüse.
Ja. Die brauchen wir.
Ja, um Speichel, ne?
Ja, um Nahrung mit Hilfe des Speichels gleitfähig zu machen und mit Stoffen anzureichern. Ja, und für den späteren Verdauungsprozess, ne?
Genau. Und wenn die halt dann fehlt, ist natürlich der Verdauungsprozess etwas behindert oder eingeschränkt. Und ein bisschen. Und wenn der natürlich eingeschränkt ist, kann natürlich auch nicht mehr alles so gut verdaut werden und aufgenommen werden in unserem Körper, was wir halt ursprünglich oben rein gemacht haben. Wenn es natürlich die Cola ist, ist es nicht so schlimm. Aber wenn es natürlich gesunde Dinge sind oder auch Nahrungsergänzungsmittel, die wir zwingend benötigen, ist dann halt die Frage, ne, ob man das... auch generell einfach, keine Ahnung, Brokkoli, wo jetzt ganz viele Vitamine und Mineralstoffe drin sind, wenn der aber gar nicht aufgespaltet werden kann, dann ist die Frage, kommt da alles so an, was ich da oben reingetan habe? Dann kannst du dich so gesund ernähren, wie du willst, wenn dein Speichelfluss nicht richtig ist, wenn einfach dir eine Drüse fehlt und dementsprechend nicht mehr alles richtig eingespeichert werden kann, dann kann alles auch unten nicht mehr so ganz richtig ankommen. Oder halt Magen und Darm müssen wir wieder mehr arbeiten, ne? Das ist dann auch wieder die Sache. Dann belastest du wieder ein anderes System mehr. Jetzt habe ich noch mehr gequatscht.
Man merkt schon, finde ich, es ist manchmal schon, gibt es eine Indikation dazu, das zu tun. Worum es aber mit so vielen geht, worüber wir reden, ist, euch zu sensibilisieren. Nicht immer diesem gleich zu glauben. Gerade, ich meine, für viele ist vielleicht schon im Erwachsenenalter jetzt das Kind in den Brunnen gefallen. Aber wenn ihr Eltern seid oder so, könnt ihr vielleicht auch noch für die nächste Generation euch sensibilisieren, dass man es einfach öfter hinterfragt. Zweite, dritte Meinung einholen. Manchmal gucken, wie viel Zeit hat man noch. Wobei ich dazu mal sagen möchte, aus dem aktuellen persönlichen Beispiel im Umfeld, dass auch da wieder sehr viel mit der Angst gespielt wird, ne? Sehr häufig sagen dir Ärzte, du hast nur noch so und so lange zu tun oder du machst jetzt Chemo, Bestrahlung, Tablette, Impfung XY und versucht mehr ins Vertrauen zu gehen und euch manches Mal zumindest die Zeit zu nehmen, die Dinge zu hinterfragen.
Richtig. Und ein bisschen mehr Intuition irgendwie auch wieder in euer Leben einzuladen, weil wir sind nicht doof und unser Körper kann uns halt auch schon vieles irgendwie einfach aufgrund des Gefühls, wenn ihr halt wieder lernt, eurem Körper zu vertrauen und eurer Intuition so ein bisschen mehr zu folgen, ne? Genau, das soll es gewesen sein für heute. Und wie immer gilt, bitte gerne den Podcast bewerten. Auf allen gängigen Podcast-Plattformen ist das möglich. Bei Apple Podcasts mit einer schriftlichen Bewertung gerne. Wir machen auch immer wieder Gewinnspiele, wo ihr was gewinnen könnt, wenn ihr uns eure Bewertung per E-Mail schickt. Und bei Spotify gerne 5-Sterne-Bewertung. Kauft gerne was in unserem Shop, wenn ihr uns unterstützen wollt. Bestellt über unsere Codes, die Produkte, die wir euch empfehlen. Könnt ihr alles nochmal unten in der Beschreibung von der Podcast-Folge finden. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche
wieder.
Bis dann.
Tschüss.